Hier ist Schütze holt. Dein Fußball-Podcast mit Alex.
Servus an alle zusammen. Ich freue mich wieder, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich habe richtig Bock. Montagvormittag wird es gerade mein ganzes Skript quasi fertig gemacht. Genau, und nehme jetzt heute mal wieder im Stehen auf. Ansonsten versuche ich heute auch wieder relativ flüssig das Ganze quasi durchlaufen zu lassen und nicht allzu viele Versprecher rauszuschneiden. Es wird tatsächlich immer weniger. Also so, ich merke schon, dass so von Woche zu Woche ich quasi immer flüssiger durchkomme und immer weniger rausschneiden muss. Und ja, macht auf jeden Fall Bock. Der Spieltag war am Freitag und Samstag eher torarm. Ich dachte schon, boah, wird bestimmt nicht so cool darüber zu reden. Aber der gestrige Tag, der Sonntag, war ja dann doch sehr ereignisreich und sind einige Tore gefallen. Deshalb, genau, bin ich gespannt, wie gut wir dann durchkommen. Das letzte Spiel ist ja für mich natürlich das Wichtigste, aber dazu sage ich dann später noch was. Generell wollte ich einmal vorwegnehmen, es gab diesen Spieltag wieder einige Proteste bezüglich des Investoreneinstiegs. Man hört immer viele Gesänge, es werden sehr, sehr viele Tennisbälle immer aufs Feld geworfen. Und ihr habt es ja mitbekommen, es gab ja auch irgendwie so ferngesteuerte Autos und Flugzeuge, also Mini-Flugzeuge und so. Eigentlich echt einfallsreich, finde ich irgendwie schon witzig. Es gab auch, glaube ich, irgendwie einen Banner so, ja, wir lassen uns nicht fernsteuern, irgendwie in die Richtung. Kurz meine Meinung dazu. Also, ich finde es okay, dass man dagegen protestiert, dass die Fans es nicht möchten. Oder vor allem ja, glaube ich, eher so die Ultra... Szenen sind ja die starken Verfechter bzw. Kritiker des Investoreneinstiegs. Ja, ich weiß es nicht genau, also ob der Protest in dem Ausmaß, wie er getätigt wird, auch wirklich so gerechtfertigt ist. Weil ich finde, so stark ins Spielgeschehen einzugreifen, Spielunterbrechungen zu gefährden. Bei einigen Spielen gab es ja 5 bis 6 Unterbrechungen. Die Spieler gehen in die Kabine, kommen wieder raus, müssen sich neu warm machen und so. Und ich glaube, es ist schwierig für die Spieler. Es melden sich jetzt auch immer mehr Leute zu Wort. Also Emre Can hat was gesagt und Zorniger hat ja auch was gesagt. Also ich bin schon auch ein bisschen auf der Seite, dass ein Protest okay ist, dass ein Banner okay ist, dass Fangesänge okay sind. Auch, dass man irgendwie dann seine Unterstützung bis zu einer gewissen Minute einstellt oder so, ist alles in Ordnung. Aber ich finde... Wenn es mehr als eine Spielunterbrechung aufgrund der Fans gibt, dann ja, feiere ich das nicht, weil es geht nicht nur um die Leute, die dagegen protestieren, sondern es kommen Leute ins Stadion, die planen ihren Tag, die müssen vielleicht danach noch einen Zug nehmen oder auch die Leute, die zu Hause gucken, dann geht das Spiel am Ende eine halbe Stunde länger als geplant, dann kann man es nicht mehr gucken. Also ich finde, man bestraft damit auch Fans, die halt einfach versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gucken. Ich merke es bei mir immer, dann entweder es verzieht sich dann irgendwie mein Zeitplan danach, und ich leide dann quasi darunter, leiden jetzt in Anführungsstrichen, oder es ist dann sogar so, dass ich dann halt manche Spiele nicht mehr fertig gucken kann, weil ich halt los muss oder so. Finde ich nicht ganz so cool. Ich finde es auch ein bisschen übertrieben. Ich meine, keine Ahnung, die Tendenz geht immer mehr dahin, dass immer mehr Geld im Fußball steckt. Ich selber profitiere natürlich irgendwie auch in gewisser Weise davon, weil ich ja selbst auch als Trainer aktiv bin. Das heißt, klar, ich verdiene auch ein bisschen mein Geld dadurch, dass sich das dann natürlich nach unten zieht. Das ist natürlich im Amateurfußball nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, aber... Ich finde, wie gesagt, die Proteste ein bisschen übertrieben und deshalb wollte ich jetzt einmal kurz was vorweg dazu sagen, um jetzt nicht bei jedem Spiel irgendwie da näher drauf eingehen zu müssen. Würde ich sagen, starten wir direkt ins erste Spiel rein. Nämlich Köln gegen Bremen war das Freitagabendspiel. Eigentlich eine ganz gute Ansetzung, finde ich. In Köln, die haben die letzten 3 Spiele nicht verloren und Bremen mit 3 Siegen aus den letzten 4 Spielen. Also ja, war eigentlich vielversprechend, fand ich. Geht auch direkt im Spiel richtig ab. In den ersten Minuten mehrere Torabschüsse auf beiden Seiten. Ich glaube, Duxch kam alleine der ersten Minute 2-mal zum Abschluss, so den ersten 2 Minuten oder so. Also, ja, auf jeden Fall geht richtig gut los in dem Spiel. Ich finde, es macht auch auf jeden Fall mehr Bock, so die letzten Wochen, wenn die unteren Teams auch wieder mehr Punkte holen. Weil am Anfang der Saison war es, finde ich, voll krass. Da gab es halt oben 3, 4, 5 Teams, die halt gefühlt fast jedes Spiel gewonnen haben. Mit Bayern, Leverkusen, VfB... Leipzig, Dortmund ist dann irgendwann ein bisschen abgekackt, aber gab einige Teams oben, die richtig, richtig viele Punkte geholt haben und dann waren die Teams unten, da hat er mal gar nichts geholt und dann war es halt voll schade, weil man irgendwie bei den Teams unten dann direkt wusste, die treten an und die holen halt nichts. Deshalb, ja, finde ich, es hat sich so ein bisschen gewandelt und es bockt auf jeden Fall mehr, dann die Spiele zu gucken, finde ich persönlich. Ja, die Partie plätschert dann so ein bisschen vor sich hin. Gibt viele Halbchancen, auch hier dann, wie gesagt, wieder ferngesteuerte Autos auf dem Feld. Wir lassen uns nicht fernsteuern, fand ich eher ganz amüsant, wollte ich nur trotzdem nochmal erwähnen. Es ist dann Ginma, der den Siegtreffer erzielt in der 70. Minute, macht sein 5. Saisontor. Der Deutsch-Nigerianer ist es ja, glaube ich, haben wir schon über den gesprochen. Bremen verlagert gut, dann flankt Weiser und Schwäbe eilt irgendwie so ein bisschen orientierungslos durch den 16er. Also ich möchte nicht sagen, es ist ein klarer Fehler, aber sah auf jeden Fall unglücklich aus. Und Ginma schiebt dann ins leere Tor ein. 4 Minuten später rettet Marco Friedl dann auf der Linie. Also haben die Bremer Glück. Und danach nochmal Glück, weil es gibt einen Freistoß von Finkgräfe, ist es glaube ich, der von links reinflankt. Und Zetterer steigt da mit dem Knie in den Rücken von Kilian mit dieser typischen Keeper-Bewegung. Also ich versuche quasi einen Ball abzufangen und nehme ein Bein oder mein Schwungbein halt das Knie mit hoch. Und für mich ist es klar Elfmeter. Also ich verstehe nicht, warum der VAR nicht eingreift. Er trifft ihn komplett mit dem Knie und trifft den Ball nicht. Er kommt nicht zum Ball, haut den Gegner um. Also haben die Bremer sehr, sehr viel Glück. Für mich hätte es da eigentlich Elfmeter geben müssen. Und ja, die Bremer nehmen dann die 3 Punkte mit nach Hause. X-Goal von 0,55 zu 1,81. Also die Bremer hier im Spielverlauf klar überlegen, hatten mehr Torschossen. Also geht der Sieg, würde ich sagen, insgesamt schon verdient. Auch nach Bremen, außer eben, wie gesagt, die Elfmeterszene am Ende. Bremen damit auf Platz 7 mit 29 Punkten. Also jetzt mit 4 Siegen aus den letzten 5 Spielen. Und man kann schon sagen, dass sie so ein bisschen Richtung Europa schielen. Und das finde ich schon sehr, sehr überraschend. Also wir haben es ja so ein bisschen, würde ich sagen, schon verdrängt. Aber Füllkrug war eigentlich bei Bremen also es war Bremens Lebensversicherung. Der hat alles bei denen gemacht. Klar, Dux hat noch ein bisschen rumgespielt und so. Aber also dass Bremen da ohne Füllkrug so viele Punkte holt, hätte ich echt nicht gedacht. Die Bremer empfangen dann Darmstadt zu Hause und können da gegebenenfalls ihre Siegesserie noch weiter ausbauen. Die Kölner bleiben weiterhin auf Platz 16. Und ja, Mainz ist jetzt auf einen Punkt dran und Köln hat 6 Punkte bis zum rettenden Ufer, also bis Platz 15 und die fahren nächste Woche zum VfB ins Schwabenland. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, Wolfsburg gegen Dortmund. Malen ist angeschlagen bei Dortmund, Brandt und Sancho, beide zurück, beide aber kann ich schon mal vorwegnehmen in dem Spiel, sehr, sehr unauffällig, also es gab wenig, finde ich, von beiden. Wolfsburg kommt eigentlich besser ins Spiel rein, pressen echt gut, haben auch direkt eine gute Torschance, ich glaube Behrens war es. Aber Dortmund geht dann in Führung in der 8. Minute. Sabitzer leitet mit einem langen Ball ein und dann Reus kommt irgendwie zum Abschluss und Castells ein bisschen unglücklich, der dann wieder zurück ist im Wolfsburger Tor, will seitlich abwehren und trifft Füllkrug, glaube ich, am Oberschenkel. Und ja, dann geht der Ball eben über die Linie, bisschen unglücklich. Aber generell nochmal in Bezug auf den Dortmunder Spielzug, ist es Sabitzer, der den Angriff einleitet. Und Sabitzer ist auch echt wieder auffällig. Also der gefällt mir immer besser. Von Woche zu Woche ja, liefert er eigentlich echt eine gute Performance ab. Ist jetzt nicht an jedem Tor beteiligt oder hat jetzt nicht super viele Scorer. Aber ich finde einer der Leistungsträger aktuell auf jeden Fall bei Dortmund. Die Dortmunder dominieren dann das Spiel, haben aber eigentlich keine nennenswerten Torchancen. Und in der Halbzeit drückt dann Wolfsburg auf jeden Fall mehr, als in der zweiten Halbzeit, nach der Halbzeitpause, so rum. Und in dem Spiel gab es auch einige Unterbrechungen. Und es war fast jedes Mal Wolfsburg, die nach den Unterbrechungen besser rauskam und dann eben eine Drangphase eingeleitet haben. Das sie dann auch nutzen, also in der 46. Minute erzielen sie dann den 1:1 Endstand durch Gerhard. Nach dem Eckball wird der erste Kopfball geblockt, Kobel ist aber schon unterwegs gewesen, also liegt dann quasi am Boden. Der zweite Kopfball dann von Gerhard ins leere Tor war dann nicht mehr ganz so schwer. Ich finde, hier sieht Schlotterbeck ein bisschen unglücklich aus. Also er kommt quasi am Ende nicht mehr in das Kopfballduell. Es stand, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber stand quasi ein Gegner dran und dann Gerhard geht dann hoch. Aber ich verstehe nicht, warum Schlotterbeck nicht früher hochgeht. Klar, also er muss den Ball ja nicht treffen, wenn er von seinem Sprung her am höchsten Punkt ist. Sondern wichtig ist halt, dass er früh genug hochgeht, dass der andere Gegenspieler, in dem Fall Gerhard, nicht früher an den Kopfball kommt. Also je früher du in der Luft bist, klar, wenn du dann wieder runterfällst, ist ein bisschen blöd, wie so ein nasser Sack, aber wenn du früh genug oben bist in der Luft, dann ist es für den anderen ja viel schwieriger, nochmal hochzukommen und den Kopfball dann zu gewinnen. Deshalb, ja, verstehe ich nicht, warum er hier quasi nicht das Risiko eingegangen ist, da hochzugehen, weil entweder es wird dann gegen seine Hüfte gerückt, dann gibt es Freistoß, oder die Person versucht hochzugehen und er kann quasi durch seine natürliche Armhaltung ein bisschen verhindern, dass die Person halt auch hochkommt. Dortmund lässt dann eben Punkte in Wolfsburg liegen. Also Niko Kovac hat sich, ja, ich will nicht sagen weitere Spiel gekauft, weil die Leistung war echt deutlich besser als in den letzten Wochen. Also X-Goal bestätigt es ein bisschen. 2-1-3 auf Wolfsburger Seite und 1-4-6 auf Dortmunder Seite. Also Wolfsburg hat echt viele Torchancen rausgespielt. Es war echt ansehnlich, fand ich. War ein bisschen eine Kehrtwende in dem Spiel von Nico Kovac, wenn wir uns die letzten Wochen angucken. Also ich würde ihm wünschen und auch den Wolfsburgern, dass sie das die nächsten Wochen auch weiter zeigen können. Bezüglich des X-Goals muss man aber auch sagen, Dortmund hatte 2-3 Angriffe, die eigentlich gute Torchancen hätten werden können. Zum Beispiel einmal wurde von rechts reingeflankt und wenn in der Mitte dann ein Spieler verpasst und nicht zum Abschluss kommt, zählt es ja nicht zum X-Goal, aber wenn er eben reinrutscht, ist es halt ein Ding. Also deshalb, wie gesagt, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber zeigt auf jeden Fall, dass die Wolfsburger am Start waren. Die Wolfsburger sind auf Platz 12 mit 24 Punkten und fahren nächste Woche nach Frankfurt und die Dortmunder auf Platz 4 sind jetzt 5 Punkte hinterm VfB, also ein bisschen, schleifen lassen und empfangen dann nächste Woche die Hoffenheimer. So, nach einer kurzen Trinkpause gehen wir auch direkt weiter zu Mainz gegen Augsburg. Ein sehr wichtiges Spiel tatsächlich, nicht nur aufgrund der Tabellensituation, sondern auch, weil Mainz ja einen neuen Trainer hat. Jan Siewert wurde gegangen, war jetzt, ich habe es mir rausgeschrieben, vom 3.11. bis 12.02. Trainer. Also, lass mich kurz überschlagen, ein bisschen mehr als 3 Monate, lass vielleicht 14 Wochen gewesen sein oder so. Also schon nicht so lang, kam ja aus der zweiten Mannschaft, war auch schon mal Interimstrainer, habe ich gesehen, vorletztes Jahr, irgendwie so. Und hat in 12 Bundesligaspielen halt leider nur einen Sieg geholt und immerhin 6 Unentschieden. Also aus 12 Spielen 9 Punkte, war den Mainzern dann aber anscheinend doch ein bisschen zu wenig. Und neuer Trainer ist Bo Henriksen. Ich kannte ihn tatsächlich gar nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr jetzt mittlerweile ein bisschen was über ihn gehört. Ich habe mir trotzdem ein paar Sachen rausgeschrieben. Also war als Spieler in Skandinavien, ich glaube Dänemark und Schweden und in irgendeiner unteren Liga in England, irgendwie dritte Liga oder so, oder vierte sogar. Und war dann Trainer in der dänischen ersten Liga und kam jetzt direkt von Zürich. Also bei denen läuft die Saison noch. Ich weiß nicht, ob der aus dem Vertrag rausgekauft wurde. Ich nehme es mal an, weil er war auf jeden Fall am 12.02. noch Trainer in Zürich und am 13.02. dann in Mainz. Genau. Neuer Trainer steht dann gleich 5-mal um. Und ja, die Mainzer tun sich am Anfang ein bisschen schwer gegen defensiv starke Augsburger, die aber trotzdem immer wieder offensive Lebenszeichen senden. Und Lee muss dann aber in der 38. Minute die Führung machen, wird quergelegt, natürlich unter Gegnerdruck, aber kommt zum Abschluss relativ frei eigentlich und trifft dann nur die Latte aus, lass es 7 Metern gewesen sein. Kurz später gehen die Mainzer dann aber wirklich in Führung, nämlich durch Vandenberg in der 44. Das ist eine Freistoßflanke von Amiri und der Ex-Mainzer Damen ja irgendwie zu spät dran und Vandenberg kommt dann zum Kopfball und nickt ein. Amiri kommt dann in der Nachspielzeit, war es glaube ich, sogar noch in der ersten Halbzeit, gibt es einen Elfmeter und Amiri schießt den Elfmeter. Mainz hat bis dato alle 3 Elfmeter in der Saison vergeben. Und ja, Amiri, der eigentlich ganz gut in Form ist, finde ich, der sonst eigentlich dem Mainzer Spiel gut tut in den letzten Wochen, finde ich immer wieder auffällig, also war eigentlich eine gute Laie, setzt hier den Elfmeter aber an den Pfosten, an den Innenpfosten, also echt, echt unglücklich. Elfmeter gab es übrigens, weil Damen Mwene gefault hat. Genau. War, finde ich, jetzt nicht so klar. Also Mwene zieht irgendwie vorbei und Damen erwischt ihn ein bisschen am Fuß. Aber hat er gut gemacht, geht runter und dann gab es eben Elfmeter. Kann man auf jeden Fall geben. Pedersen sieht dann kurz vor Schluss nochmal rot nach einem brutalen Foul und Barrero. Ich bin sehr gespannt, wie viele Spiele der dafür bekommt, der Augsburger. Und dann ist das Spiel auch schon zu Ende. 1-0, das heißt Mainz mit wichtigen 3 Punkten, seit langem mal wieder mit einem Sieg und einem X-Goal von 3,07 zu 0,8. Also erstmal 0,8 auf Augsburger Seite zeigt, dass sie auf jeden Fall auch ein paar Torchancen hatten, aber 3 bei Mainz ist halt schon wieder, boah. Klar, da war ein Elfmeter dabei, dann lass es ein bisschen mehr als 2 sein, aber das zeigt halt, dass sie echt viele Torchancen haben, aber auch brauchen, weil irgendwie die Stürmer vorne nichts treffen. Also, ich weiß auch nicht genau. Onisivo, glaube ich, immer noch ohne Saisontor. Ajorg hat seit 100 Jahren nichts mehr gemacht. Gruder hat jetzt mal wieder von Anfang an gespielt. Der war eigentlich ganz auffällig. Also, hat mir gefallen. Aber ja, die Mainzer haben einfach vorne irgendwie zu wenig Qualität. Das belegt ja die Statistik. Haben jetzt bei 28-2-4 X-Goal 17 Tore gemacht. Also, underperformed mit 11 Toren. Da haben sie auf jeden Fall ein Problem. aber können jetzt glücklich sein, dass sie hier 3 Punkte geholt haben und jetzt auf einen Punkt an Köln dran sind, die auf Platz 16 sind und die Mainzer weiterhin auf 17. Und nächste Woche spielen sie in Leverkusen. Augsburg rutscht jetzt auch ein bisschen unten rein tatsächlich. Auf 14 mit 23 Punkten, haben zwar noch 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber müssen jetzt demnächst auch mal wieder punkten, um da nicht ja, zu weit hinten reinzurutschen. Genau. Und die Augsburger empfangen nächste Woche Freiburg. Das, was Augsburg hätte tun sollen, hat Union getan. So nämlich. Union hat nämlich in Hoffenheim gepunktet. Habt ihr ja bestimmt mitbekommen. Vor dem Spiel Hoffenheim mit 4 Unentschieden und 3 Niederlagen aus den letzten 7 Spielen. Also sehr, sehr formschwache Hoffenheimer auf jeden Fall, die da die Unioner empfangen und starten auch gleich richtig, richtig gut ins Spiel rein, sind direkt gefährlich durch Bebu, eine Doppelchance, einmal Pfosten sogar. Und kurz später, nach 6-7 Minuten oder so, verletzt sich dann Khedira, geht irgendwie zu Boden und wird dann durch Alex Kral ersetzt. Die Unioner kommen dann ja, nach und nach immer besser ins Spiel, treffen auch einmal den Pfosten durch Hollerbach und dann, ja, sehr amüsante Szene, kurz vor der Pause. Volland und Nsoki, also der Volland, Kevin Volland von Union so und Nsoki von Hoffenheim, geraten körperlich und verbal aneinander. Also gibt es erst einen Zweikampf und dann mucken die sich ein bisschen an und holen sich, würde ich sagen, in der Situation beide verdient die gelbe Karte ab. 4 Minuten später sieht Nsoki dann wieder gelb, weil er mit dem Unterarm im Gesicht von Volland ist. Also dafür, dass es so kurz hintereinander war, finde ich, hätte man auch hier nochmal ein sehr, sehr klares und klärendes Gespräch führen können. Aber ja, ich kann auch so ein bisschen verstehen, wenn es halt wieder die gleiche Person ist, kann man auch so ein bisschen von Revanche-Foul vielleicht sprechen. Also ich finde, die gelb-rote Karte ist nachvollziehbar, aber sie war schon eher streng, würde ich jetzt mal das Ganze so einordnen. 2 Minuten nochmal später ist es dann Volland, der Kramaric ganz leicht am Trikot hält. Also wirklich minimal. Ich finde, es ist zu wenig für einen Foul. Aber der Schiedsrichter, ich glaube Robert Hartmann war es, für mich dann mit einer klaren Fehlentscheidung, er schickt dann Volland auch duschen mit Gelb-Rot. Und Kramaric beschwert sich erst so ein bisschen, schaut dann Volland an, zwinkert ihm zu, nach dem Motto, ey, ich weiß, es war zu wenig, aber sorry, ich muss es machen. Und beschwert sich dann wieder. Also es sah schon sehr, sehr nach aktiv herausgeholt aus, was finde ich auch völlig in Ordnung ist, aber für mich die gelbe Karte komplett überzogen. Ja, das heißt, beide dann in Unterzahl, gingen dann 10 gegen 10 weiter. Und danach war Hoffenheim tatsächlich ein bisschen aktiver, also hatten viele Halbchancen, einige Angriffe dann auch ohne Torabschluss, das heißt, ja, spiegelt sich jetzt nicht so gut im X-Goal dann wieder. Und kurz vor Schluss in der 84. macht Aaronson dann den 1:0-Siegtreffer. Union hat einen Ballgewinn und ja, es ist ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, Zusammenspiel der eingewechselten Spieler. Roussillon eingewechselt, spielt tief auf Vertessen eingewechselt, der ja links dann ein paar Meter macht, in den Rückraum zu Aaronson spielt und ja, der dann eben links unten, glaube ich, war es, einnetzt. Hoffenheimer haben da relativ schlecht umgeschalten und Union mit den 3 Einwechselspielern relativ zügig. Und genau, dann gibt es am Ende noch ein paar Torchancen von Union, die dann auch das ein bisschen höhere X-Goal erklären, von 1:08 für Hoffenheim und 1:42 für Union. Also generell, mein Eindruck war, das Spiel hätte auch gut und gerne unentschieden ausgehen können, aber wenn eine Mannschaft dann doch den Sieg vielleicht verdient gehabt hätte, dann war es wahrscheinlich doch eher Union. Vor allem auch nochmal mit dem Hintergrund, dass die gelb-rote Karte von Volland für mich eigentlich überzogen war. Genau, Union dann mit dem 2. Sieg jetzt in Folge schon. Klettern auf 13, haben jetzt 8 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz und ja, verschaffen sich jetzt endlich mal so ein bisschen Luft. Hat man ihnen ja lange gewünscht und auch zugetraut eigentlich. Und haben jetzt sich, wie gesagt, ein bisschen Luft geschaffen und empfangen jetzt nächste Woche Heidenheim. Also kann echt nochmal spannend werden. Ich glaube, das Team, das da gewinnt, hat erstmal mit dem Abstiegskampf dann ja nichts mehr zu tun. Hoffenheim rutscht leider ab auf 9 mit 27 Punkten, sind jetzt punktgleich mit Heidenheim, die eben auf dem 10. Tabellenplatz sind. Und ja, ich finde so, Materazzo verliert immer mehr so ein bisschen an Kredit. Ne? Fahren jetzt nächste Woche nach Dortmund, müssen wir mal gucken, wie das Ganze hier ausgeht. Vielleicht ist auch doch nicht Kovac die nächste Trainerentlassung, sondern vielleicht doch jemand anderes. Ne? Kurz zu Materazzo. Also, ich war ja selber beim VfB als Jugendtrainer tätig. Das ist schon 3 Jahre jetzt, glaube ich, her. Und ich fand den super sympathisch. Ich habe jetzt nicht richtig mit dem gequatscht, aber der war halt ab und zu mal da. Man hat mal gefragt, ja, alles gut und so. Also wirklich so nur so ein bisschen Smalltalk gemacht. Und genau, hat auch immer nett gegrüßt und so und war halt regelmäßig joggen, so 17 Uhr oder so mit irgendjemandem aus seinem Trainerteam immer. Und genau, ich dachte dann auch immer bei den Pressekonferenzen, der hat ja einen italienischen Namen, aber hat eigentlich eher so einen amerikanischen Akzent. Und ich habe eigentlich nie nachgeguckt, also ich hatte keine Ahnung, woher der irgendwie kam. Und dann dachte ich jetzt vorhin bei der Recherche mal, mache ich mal. Also der Gute ist 46, hat mich auch überrascht, sieht, finde ich, ein bisschen älter aus. Und ist tatsächlich auch in Amerika geboren und aufgewachsen. Also die Eltern sind zwar Italiener, aber er ist dort aufgewachsen, hat dann, glaube ich, auch dort angefangen zu studieren, war dort auf dem College und so. Und ist dann aber mit 23 nach Deutschland gewechselt, in die Regionalliga. Und ja, hat dann bei ein paar Vereinen gespielt und war dann am Ende bei Nürnberg 2. Und ist dann quasi bei Nürnberg auch Jugendtrainer geworden und war dann Co-Trainer der zweiten Mannschaft und so. Genau, und ist dann quasi hat dort als Trainer angefangen nach seiner Karriere, ist dann als Jugendtrainer und dann Co-Trainer zu Hoffenheim gegangen und seine erste Cheftrainerstelle im Herrenbereich war dann beim VfB dann eben. Genau, deshalb mal schauen, was da in den nächsten Wochen noch so passiert. Was habe ich gesagt, wo spielen die jetzt noch? Genau, fahren jetzt nach Dortmund, ja. Wäre natürlich ein bisschen unfair, jetzt ihm jetzt da zu viel zuzutrauen, aber müssen wir mal gucken, was da potenziell noch eventuell für Trainerwechsel in der Saison passieren. Kommen wir zum nächsten Spiel. Heidenheim gegen Leverkusen. Also, ja, Halbchancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften eigentlich gut im Spiel drin. Die erste klare Torschance ist dann direkt auch drin. Frimpong in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Trifft Frimpong dann zum 0:1. Wird es mal wieder involviert, klar. Leitet ein und Adli dann mit flacher Flanke von links auf den hereinstartenden Frimpong, der dann mit links trifft. Heidenheim in dem Spiel generell offensiv regelmäßig stattgefunden, also jetzt nicht super, super gefährlich, aber haben hinten nicht so viel zugelassen und ja, waren vorne eigentlich regelmäßig aktiv. Halt natürlich dann im Vergleich zu Leverkusen leider ein bisschen zu wenig. Wer aber sehr auffällig war, fand ich, war wieder Frimpong. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt in letzter Zeit ab und zu eine Pause bekommen hat, habe ich gar nicht mitbekommen. Wenn ihr da was wisst, dann gerne hier auch auf Spotify Feedback geben. Gibt es ja immer so einen kleinen Banner, den ich da einstelle. Falls einer von euch weiß, dann gerne genau mitteilen. Wirtz trifft dann zum 5. Mal Aluminium, also trifft einmal die Latte aus spitzem Winkel. Und in der 82. Minute, ja, ist Wirtz dann wieder beteiligt, schickt Adli tief und der zieht dann mit Tempo an Müller vorbei und Adli trifft dann zum 2:0. Man denkt dann, gut, Spiel ist vorbei, Leverkusen führt 2:0, die fahren es nach Hause. Aber in der 87. trifft dann Kleindienst zum Anschlusstreffer. Ist hier generell der 14. Treffer von Heidenheim nach einem Standard, belegen damit Platz 2, Platz 1 Leipzig. Und ja, Dovidan legt dann nach einem Freistoß, der reingeflankt wird, quer mit per Kopf. Und Kleindienst nickt dann sehr, sehr wuchtig tatsächlich ein. Spiel geht dann 1:2 für Leverkusen aus. Also souveräner Auswärtssieg der Leverkusener mit 0,83 X-Goal für die Heidenheimer und 2,18 für Leverkusen. Also auf jeden Fall verdienter Sieg. Und ich finde, es hat wieder gezeigt, das Spiel, dass die Heidenheimer echt sehr, sehr selten eine schlechte Leistung auf den Platz bringen. Also ich finde, das Mindestniveau oder das Niveau generell, das sie an den Tag legen, ist schon sehr, sehr konstant. Egal, ja, gegen wen sie spielen. Sie verlieren erstens sehr selten deutlich. Wir haben einmal, glaube ich, zu Hause 2:5 gegen Augsburg verloren oder so. Aber ansonsten gehen viele Spiele knapp aus. Klar, manchmal natürlich auch ein bisschen glücklich, haben ein paar Punkte geholt, irgendwie 2 oder 3 mal 3:2 zu Hause gespielt. Also oft knapp und glücklich ein bisschen. Aber sehr oft ein hohes Mindestniveau und auch eine gute Konstanz auf jeden Fall. Leverkusen jetzt mit 58 Punkten haben einfach 18 Siege und 4 Unentschieden geholt, also ohne Niederlage noch, haben jetzt 8 Punkte Vorsprung vor Bayern. Wahnsinn. Heidenheim auf Platz 10 mit 27 Punkten, haben jetzt 11 Punkte Vorsprung, immer noch vor dem Relegationsplatz, also echt noch einiges an Puffer. Heidenheim nächste Woche bei Union und Leverkusen empfängt zu Hause Mainz. Dann haben wir noch, wie viele Spiele? 4, oder? Ja. Dann machen wir weiter mit dem letzten Spiel der Konferenz, müsste das gewesen sein. Darmstadt gegen den VfB. Heute mal ein bisschen kürzerer VfB-Talk. Also Undav spielt mit Guirassy wieder Doppelspitze, beziehungsweise hat eben leicht dahinter gespielt. VfB direkt gut im Spiel und Guirassy trifft dann auch relativ zügig dann auch zum 0:1. Darmstadt klärt nach einem Eckball nicht sauber, Führig flankt dann auf 2 und Anton per Kopf kann dann querlegen. Und Guirassy nickt dann aus 2 Metern, ja, wuchtig ins leere Tor quasi ein. VfB hier wieder mit einer kurzen Eckballvariante, also zweimal sogar in dem Spiel habe ich es gesehen, machen sie echt zügig und ich, ja, habe das Gefühl, dass die Gegner es irgendwie keine richtige Lösung dafür finden, beziehungsweise, dass der VfB das immer richtig gut ausnutzt und aufmerksam ist, also quasi sobald irgendwie ein Spieler pennt und ein paar Meter zu weit hinten steht, dass sie dann direkt kurz spielen und ja, es dann doch das eine oder andere Mal zum Erfolgserlebnis führt. 2 Minuten später erzielt Darmstadt dann einen vermeintlichen Ausgleichstreffer, wird aber aberkannt wegen Hand. Und kurz vor der Halbzeit muss Stenzel dann gehen, sieht gelb-rot, innerhalb von 9 Minuten. Ja, zuerst Foulspiel und dann ist sein Arm im Gesicht, also finde ich beides gerechtfertigt auf jeden Fall, dass er dann mit gelb-rot runtergeht, finde ich nachvollziehbar. In der zweiten Halbzeit ist Darmstadt dann überlegen, also haben echt einige Torschancen sich rausgespielt. Anton muss auch mal auf der Linie klären, also er macht Darmstadt echt gut Druck. Und Undav muss dann leider runter, irgendwie in der 80. Pipapo, sowas, genau, wegen muskulärer Probleme. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, ob irgendwas schon, ja, wie heißt es, ob irgendwie schon was herausgefunden wurde oder ob klar ist, warum er ausgewechselt werden musste. Ich glaube, er hat sich so ein bisschen an die Adduktoren gefasst, aber mehr weiß ich leider auch noch nicht. Jong trifft dann in der 88. den Pfosten und in der 90. plus 2 trifft Mio den Pfosten nach einem Distanzschuss. Und Dahoud reagiert dann am schnellsten und drückt dann den Abpraller zum 0:2 ins leere Tor. Auch hier denkt man dann wieder, ja gut, Auswärtssieg ist durch vom VfB, aber in der 90. plus 5 trifft Darmstadt dann zum 1:2 per Traumtor. Also jetzt nicht übertrieben, aber es war schon sehr, sehr schön. Genau, Seidel schweißt er die Kugel vom 16er Eck, von der 16er Linie in den Knick nach einer Ablage von Wilhelmsson. Genau, Direktabnahme dann per Innenseite an den Innenpfosten. Spiel geht dann 1:2 aus, X-Goal von 3:1:1 zu 2:2:7. Also Darmstadt hätte da gut und gerne noch ein Tor machen können. Generell würde ich sagen, die zweite Halbzeit von Darmstadt war echt nicht schlecht. Also da kann sich der VfB nicht beschweren, wenn das Spiel unentschieden ausgeht. Ich würde sagen, wenn Darmstadt ja, das Spiel gewinnt, das wäre schon unverdient, aber ich glaube, ein Unentschieden wäre auf jeden Fall drin gewesen. Stuttgart nimmt aber die 3 Punkte, glaube ich, sehr, sehr gerne mit, sind jetzt auf dem 3. Platz und nur noch 4 Punkte hinter Bayern. Also, ja, müssen also langsam aufpassen, gell, bekommen wir Druck von hinten und 5 Punkte vor Dortmund. Genau, die Kölner kommen nächste Woche zu Gast bei den Stuttgartern. Darmstadt verliert ein bisschen den Anschluss an Mainz und Köln, also vor allem eben an Mainz, haben jetzt 4 Punkte bis zum Relegationsplatz. Spiel vom Samstagabend habe ich tatsächlich nicht gesehen, nur in den Highlights. Ja, Leipzig eigentlich vielversprechend, finde ich, war eine gute Leistung gegen Real. Bestätigen sie dann eigentlich auch direkt, gehen 1:0 in Führung durch Simmons in der 14. Minute. Olmo spielt Pause in den Fuß, der ja eigentlich unsauber weiterleitet auf Simmons. Der Ball springt sehr, sehr hoch. Der muss den Ball dann quasi mit dem Oberschenkel mitnehmen, macht aber überragend in die Bewegung mit und lässt Nicolas, dem Gladbacher Schlussmann, dann per Volley keine Chance. Also sehr, sehr gute Aktion von Simmons. Danach flacht das Tempo ein bisschen ab. Trotzdem gab es ein paar Torschancen, Simmons einmal, Openda einmal, genau, Klostermann muss dann raus, auch wegen muskulärer Probleme. Und dann der Grund, warum ich jetzt auch nicht ganz so viel zu dem Spiel sagen kann, schrägstrich möchte, ist es dann ein Fan kollabiert in der Kurve, glaube ich, oder auf jeden Fall im Stadion. Und er konnte leider nicht reanimiert werden, also er ist leider verstorben. Und danach wurde das Stadion auch sehr leise, also irgendwie muss das Stadion das mitbekommen haben. Ich weiß nicht, ob es eine Durchsage gab oder wie da die Kommunikation war, aber ich habe, wie gesagt, nur die Highlights geguckt und ich habe die bedrückende Stimmung schon sehr wahrgenommen. War dann auch sehr leise und ja, war irgendwie ein bisschen bedrückend. Openda erzieht dann in der 57. das 2:0. Ganz komische Aktion, finde ich. Also an jeden und jede, die die Aktion nicht gesehen haben, schaut sich kurz bei den Highlights an, es lohnt sich, finde ich. Es ist ein langer Ball von Schlager über die ganze Kette mit links. Und ich glaube, die Gladbacher waren sich sehr sicher, dass es abseits war, weil sie eben auf Abseits spielen. Und der Linienrichter hat nach der Aktion noch erstmal das Tor nicht anerkannt und auf Abseits entschieden. Und alle sind sehr passiv. Also es geht niemand wirklich mit Openda mit. Und auch der Gladbacher Keeper ist ja eher sehr passiv. Also macht keine Anstalten, hier irgendwie aktiv zu versuchen, den Ball zu halten. Und Openda sieht irgendwie auch aus, wie wenn er eigentlich denkt, dass Abseits ist. Bleibt aber cool und lupft halt über Nikolas drüber, schiebt ein. Und tatsächlich, der VAR greift ein und sagt, nee, war ein Tor. Dann stand es 2-0. Danach gab es noch ein paar kleinere Chancen auf beiden Seiten, aber nichts mehr Nennenswertes. Also souveräne Leipziger Leistung. Openda, Simmons, würde ich sagen, die beiden, naja, die formstärksten stimmt nicht, aber mit die beiden stärksten Spieler in Leipziger Kader auf jeden Fall. Machen das Ding hier klar. X-Goal 1-6-2 für Leipzig und 0-6 für Gladbach. Genau, Leipzig jetzt auf 5, ein Punkt hinter Dortmund. Haben ein bisschen Punkte gut gemacht und spielen Samstagabend im Topspiel in München. Freue ich mich schon drauf. Gladbach rutscht ab auf Platz 15, also letzter Platz vorm Relegationsplatz. Haben aber auch noch 6 Punkte Puffer auf Köln. Also genau, jetzt nicht ganz dramatisch, aber spiegelt sich jetzt auf jeden Fall so ein bisschen wieder die, die negative Formkurve der Gladbacher in der Tabelle. Und die Gladbacher empfangen nächste Woche Bochum und holen da vielleicht dann ein paar Pünktchen. Dann kommen wir zum Sonntag. Da sind in 2 Spielen 11 Tore gefallen. Deshalb, ja, ich werde natürlich logischerweise ein bisschen mehr zum zweiten Spiel sagen als jetzt zum ersten. Das erste Spiel, Freiburg gegen Frankfurt, beginnt ja leider nicht so schön. Kalajdzic muss nach 10 Minuten ausgewechselt werden, vertritt sich irgendwie ein bisschen und hält sich direkt das Knie, will direkt raus, ohne Fremdeinwirkung. Bisher ist nicht mehr klar, ich habe gerade geschaut. Und ich finde, es sieht eigentlich nicht direkt nach einer Kreuzbandwirkung aus. Also das Knie dreht sich ja nicht wirklich. Ganz minimale Innenrotation, aber er kann danach auch normal laufen. Gut, vielleicht, weil er die Schmerzen schon kennt und genau weiß, was es ist. Aber ja, ich kann es nicht sagen. Kann auch sein, dass es das Kreuzband wieder hat. Er hat ja schon 2 Kreuzbandrisse, aber wurde danach nicht gestützt, konnte normal runtergehen. Also bin gespannt, wie lange der Gute jetzt ausfällt, ne? Frankfurt geht dann trotzdem in Führung durch Marmoush. Langer Ball von Max. Marmoush dann mit einem schnellen Haken und einem präzisen Abschluss mit dem linken Fuß ins lange Eck. Tatsächlich habe ich mir gar nicht so viele Szenen rausgeschrieben, außer eben die Tore. 3 Minuten später ist dann Doan, der den Ausgleichstreffer erzielt, den ersten Ausgleich von Freiburg. Trapp wehrt einen Scholle-Schuss ein bisschen unglücklich ab, also sehr knapp vor ihm, kommt dann nicht mehr schnell genug hoch und Doan reagiert am schnellsten und schiebt ein. Knauf kam für Kalajdzic und trifft dann in der 35. zur erneuten Führung. 1-2. Nach einem Einwurf von Freiburg kontert Frankfurt über Marmoush, der ja geschickt verzögert im perfekten Moment auf Knauf durchsteckt und der dann aus vollem Lauf ins lange Eck per Innenseite einschieben kann. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, 45. plus 5, presst Freiburg Frankfurt dann echt gut im Spielaufbau. Und Hasebe sieht Höhler dann, glaube ich, nicht kommen und trifft ihn dann unglücklich. Also kommt so leicht schräg von hinten. Grifo, also es gibt den Elfmeter. Und Grifo, der trifft dann per Elfmeter. Und Trapp hat die richtige Ecke und der Elfmeter ist eigentlich nicht so platziert. Aber, ja, Trapp ist dran, aber hält ihn nicht. Also finde ich, ich will nicht sagen, er muss ihn haben, weil es ist ein Elfmeter, also um Gottes Willen. Aber er ist halt in der richtigen Ecke und ist halt dran mit der Hand. Also, ja, unglücklich sieht es irgendwie trotzdem ein bisschen aus, finde ich. Frankfurt geht dann in der zweiten Halbzeit, in der 72. Minute, zum dritten Mal in Führung. 2-3 durch wieder Knauf. Also dritte Führung von Frankfurt. Es ist die dritte Torbeteiligung von Marmoush. Der zieht von links Richtung Zentrum, bedient dann Knauf an der Strafraumkante und der mit einem Strahl ins lange Eck. In den Highlights hat der Kommentator gesagt, ein Traumtor, fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Also ich finde, man kann dem Bundesligaspieler schon auch zutrauen aus 16,5 Metern. Also 16er Linie sind 16,5 Meter, nicht 16 übrigens. Kann man mal zutrauen, hier einen strammen Torabschluss ins lange Eck platziert aufs Tor zu bringen, aber gut. War auf jeden Fall ein schönes Tor. Freiburg macht dann aber weiter Druck, wollen unbedingt noch ein Tor erzielen, haben einige Torchancen, vor allem die beiden Einwechselspieler Weishaupt und Gregoritsch machen echt nochmal gut Druck. Und tatsächlich fällt dann der dritte Ausgleich durch Freiburg in der 89. Ein geklärter Eckball wird nochmal gefährlich durch Weishaupt, der den Ball nochmal in die Box köpft. Und ja, Gregoritsch köpft Hasebe dann an und dann geht der Ball ins Tor. Also Hasebe ist jetzt schon 40 oder so und ein bisschen unglücklich. Erster Startelf-Einsatz diese Saison und an zwei Toren so ein bisschen beteiligt. Bei dem Tor möchte ich ihm jetzt gar keinen Vorwurf machen, weil er geht halt zum Kopfball hoch. Aber tut mir ein bisschen leid für ihn auf jeden Fall. Kübler rettet dann in der Nachspielzeit auf der Linie gegen Etikete und Tuta nochmal auf der Linie gegen Gregoritsch. Also beide hätten auf jeden Fall da nochmal ein Tor machen können, sowohl die Frankfurter als auch die Freiburger. Und ja, am Ende geht das Ding 3:3 aus. Sehr effektive Frankfurter haben nämlich einen X-Goal von 0,93 und haben 3 Hütten erzielt. Also waren sehr, sehr effektiv, aber halt ein bisschen unglücklich, weil sie sind halt 3 Mal in Führung gegangen, ne? Die Freiburger deutlich näher an den 3 Toren dran vom X-Goal her, 2,56. Also allein von den Chancen her in der Summe können die Freiburger eigentlich unzufriedener sein, aber ich glaube, für sie ist es auch völlig in Ordnung, weil sie halt eben 3 Mal ausgeglichen haben und das auf jeden Fall eine geschlossene Mannschaftsleistung war. Das Unentschieden hilft trotzdem beiden irgendwie nicht so richtig weiter. Also Frankfurt jetzt mit 3. Unentschieden in Folge. Ja, lassen deshalb ein bisschen Punkte auf Dortmund, aber gut. Freiburg rutscht auf 8 mit 29 Punkten und die Frankfurter bleiben auf 6 und sind jetzt nur noch 4 Punkte vor Bremen. Die Freiburger fahren nach Augsburg und die Frankfurter empfangen Wolfsburg. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, zum spannendsten und überraschendsten Spiel. Obwohl, spannendsten weiß ich nicht mal, aber überraschendsten Ergebnis auf jeden Fall. Nämlich Bochum gegen Bayern. Wer jetzt alle mitbekommen haben, Bayern hat leider 3:2 verloren. Generell, also, dass es eine Fanfreundschaft gibt, ist ja hinreichend bekannt. Ich finde es immer wieder schön, dass so immer wenn Bochum gegen Bayern spielt, dann gibt es einige Fans mit so Fans-Schals, also mit so Schals quasi von beiden Vereinen, das finde ich immer ganz cool eigentlich. So ein bisschen Zeichen gegen Hass und irgendwie Fetzerei zwischen den Fans sehen. So einfach, ja, positiver Austausch und man mag sich und alles ist gut. Es gab ein Plakat, das wollte ich noch erwähnen, Leverkusen, Leipzig, Lochum, also Alliteration LLL, weil jemand gehofft hat, dass quasi Bayern gegen Bochum verliert, was ja dann auch passiert ist. Deshalb gute Prediction hier auf jeden Fall. Gehen wir zum Spiel. Bochum kommt gut ins Spiel rein, finde ich. Bayern hat einige Halbchancen, aber Bochum auf jeden Fall ab und zu gefährlich. Bayern geht dann aber in Führung sogar. Musiala, 14. Minute, Doppelchance, erster Schuss wird abgewehrt von Riemann, Goretzka bekommt dann den Ball, der bedient erneut Musiala und der aus spitzem Winkel haut das Ding da in den Knick. Da hat man schon das Gefühl, okay, Bayern hat jetzt so die kurze Druckphase von Bochum überstanden, gehen 1:0 in Führung, gutes Zeichen. Dann hat Bayern noch ein paar Chancen. Einmal zum Beispiel Kane, der alleine auf Riemann zuläuft, sieht Müller rechts entweder gar nicht oder zu spät. Am Ende kann er nicht mehr spielen und ja, jagt den Ball da in den Oberrang. Und da hat man schon das Gefühl, okay, jetzt schauen wir mal, was wird. Masraoui muss dann verletzt runter, Upamecano wird dann auf rechts hinten eingewechselt. Hat der, finde ich, eigentlich souverän gemacht, rechts hinten. Bochum. Erzielt dann aber den Ausgleich durch einen Konter in der 38. Minute. Doppelpass von Asano und Lucia. Und Asano damit im perfekten Torabschluss in vollstem Sprint flach ins lange Eck. Ich finde, De Ligt hat gut verzögert und das Schussfenster war schon klein. Also zwischen was De Ligt abgedeckt hat und was Neuer hätte abdecken können. Und ja, genau da schießt Asano rein und trifft ins Münchner Herz. Dann geht Bochum in Führung durch eine Standard. Eckball von Stöger in der 44. Schlotterbeck kann frei hoch zum Kopfball. Ich weiß nicht, warum Kane da nicht hochgeht. Also, ich bin mir auch nicht sicher, ob Kane auf dem Fünfer zugeteilt ist oder eigentlich Manndeckung spielen soll. Ich glaube, Kane steht eigentlich immer am Fünfer. Aber also er muss 1 Meter machen und zum Kopfball hoch. Finde ich sehr, sehr schade. Schlotterbeck kommt komplett frei zum Kopfball. War so ungefähr die Position Drogba damals 2012. Auch die Bewegung von Neuer fand ich sehr, sehr ähnlich. Genau, und De Ligt versucht noch ranzukommen, aber war halt von Anfang an eigentlich woanders zugeteilt und schafft es dann nicht mehr rechtzeitig leider. Dann, ja, plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin und dann wird Sané eingewechselt in der, grob geschätzt 60., 65. ungefähr. Und dann nimmt Bayern nochmal ein bisschen Fahrt auf. Also sind mehr Offensivaktionen von Bayern dann, aber Bochum ist trotzdem weiterhin ab und zu gefährlich. Also es ist nicht so, dass Bochum sich hinten reinstellt, sondern ja, die Münchner lassen da auf jeden Fall ab und zu was zu. Dann in der 77. Minute ist so ein bisschen die bezeichnende Situation des Spiels, würde ich sagen, generell auch der Münchner Situation gerade. Es kommt eine Flanke von links Und Upamecano geht mit dem Ellenbogen gegen Schlotterbeck ran. Und ich habe es in der Aktion gar nicht gesehen und habe mich dann gewundert, dass abgepfiffen wurde. Und habe auch gar nicht gecheckt, dass es Elfmeter gibt. Aber ja, nach der ersten Wiederholung war relativ klar, Upamecano war schon gelb verwarnt und geht mit dem Ellenbogen in Schlotterbecks Gesicht. Und man sieht in der Wiederholung richtig, wie der Kopf von Schlotterbeck richtig nach links so, ich will nicht sagen weggeschlagen wird, aber dass er halt wirklich, ja, nicht aktiv weggezogen wurde, sondern dass quasi der Ellenbogen von Upamecano dafür gesorgt hat, dass der Kopf nach links geht. Also auf jeden Fall gerechtfertigt die gelb-rote Karte. Ich glaube, dass ein strenger Schiri sogar eventuell auf Rot entscheiden könnte, weil es sah schon sehr intentional aus, finde ich. Aber Gelb-Rot völlig in Ordnung. Genau, gibt dann Elfmeter und Stöger trifft dann zum 3-1, aber eigentlich ein Quatsch-Elfmeter, also Müll. Einfach schlecht geschossen. Neuer ist zwar dran, aber hat die Linie verlassen. Also wäre, wenn er gehalten worden wäre, wahrscheinlich wiederholt worden. Ball ist drin und dann endlich die beste Entscheidung an dem Tag von Thomas Tuchel. Er bringt in der 79. Minute Mathis Tell. Kurz zur Info. Ich habe das Spiel gestern mit Jan geguckt. Jan war bei mir und wir haben davor die Podcast-Folge aufgenommen, die am Mittwoch, Donnerstag kommt, so in die Richtung. Und wir haben quasi fertig aufgenommen und da ging es auch um Mathis Tell, das kann ich ja schon mal spoilern, also war auf jeden Fall ein Thema, das ich mitgebracht habe. Und wir haben die Aufnahme nochmal unterbrochen und uns darüber aufgeregt, oder vor allem ich, beziehungsweise am Ende eben nochmal eingeschoben, dass Choupo angefangen hat und nicht Tell. Und Thomas Tuchel bringt in der 79. Minute erst Mathis Tell und danach ist Tell bei wirklich 95% der Offensivaktionen beteiligt. Bei jeder Aktion hat Tell entweder den Ball tief gespielt, einen Gegner weggemacht, also er war sehr, sehr auffällig. Und davor war so ein bisschen wieder abgeflacht, die paar Minuten, und dann kam Tell und dann gab es einen Chancenregen nochmal. Also einmal Sané nochmal mit einer riesen Torchance, war dann zu unplatziert und Riemann mit einer Klasse-Parade. Und dann am Ende noch der Anschlusstreffer, 87. Kane hat auch Mathis Tell vorbereitet, lässt auf der linken Seite zwei Leute stehen, zieht dann mit Tempo ins Strafraum und ja, sein erster Abschluss wird geblockt und dann spitzelt er rüber zu Kane, der dann ins leere Tor einschiebt. Also dann hier mit einer Torvorlage und einem Scorerpunkt. Klar, man muss fairerweise sagen, die Räume waren dann auch größer und ja, Teller hat ja jetzt nicht das Spitzentempo wie Coman und klar sind die anderen dann müde, dann ist es immer ein bisschen einfacher. Aber wenn ein Spieler so viel Qualität mitbringt und das Spiel so belebt und 18 Jahre ist und die anderen Leute nicht performen, dann lass ihn noch spielen, Junge. Ich verstehe es wirklich gar nicht. Danach gibt es nochmal eine Aktion von Tell mit einer geilen Flanke auf 2, Kane komplett frei zum Kopfball und ja, macht er leider nicht. Und damit geht das Spiel dann 3-2 für Bochum aus. X-Goal von 1,57 für Bochum, da natürlich der Elfmeter dabei, also sonst wahrscheinlich so 0,8, 0,9, sowas. Und Bayern mit 3,54. Also sehr hohes X-Goal, Bayern mit 8 Punkten hinter Leverkusen jetzt. Ja, würde ich sagen, die Meisterschaft ist entschieden. Also klar, kann immer alles passieren und lass die dann mal am Ende wirklich so 6-7 Spieltage vor Schluss wirklich merken, okay, fuck, wir sind jetzt unter Druck, dann lassen die vielleicht nochmal ein paar Punkte liegen, aber so wie es jetzt aussieht, muss ja Leverkusen dreimal verlieren und Bayern dreimal dafür gewinnen. Und das sehe ich nicht. Also sehe ich echt überhaupt nicht. Bayern empfängt damit nächste Woche noch Leipzig im Topspiel. Ich glaube, Thomas Tuchel bekommt das Spiel auf jeden Fall. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn sie das Spiel auch verlieren, dass er dann wahrscheinlich die Trainerbank räumen muss. Sage ich gleich noch was dazu. Kurz noch zu Bochum. Die klettern auf 11, jetzt 25 Punkte. 9 Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Fahren nächste Woche nach Gladbach. Also, sieht gut aus, dass die Bochumer in der Liga wieder bleiben. Angenommen, Thomas Tuchel verliert zu Hause gegen Leipzig. Dann kann ich mir vorstellen, dass nach 4 Niederlagen Bayern da die Reißleine zieht. Ich weiß auch nicht, ob nicht die aktuelle Phase und eventuell jetzt die titellose Saison, die ja bevorsteht. Beim Pokal ist man ja raus und Champions League. Ja, sieht schlecht aus, klar, man kann noch weiterkommen, aber ich sehe jetzt nicht, dass da dieses Jahr der Titel rausspringen soll. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie sagen, sie machen die Saison mit Tuchel zu Ende, weil war auch schwierige Kadersituation und so weiter und so fort. Wurden viele Fehler gemacht und dass man dann sagt, man holt im Sommer jemand neuen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man eben sagt, ey, es geht nicht mehr, das bringt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie die Verbindung zwischen Mannschaft und Spieler ist, aber ja, könnte auch sein, dass da eventuell dann jetzt schon die Reißleine gezogen wird. Was ich eigentlich sagen wollte, nämlich, ich wollte kurz ein paar Trainer durchgehen, die Jan und ich uns gestern überlegt haben, beziehungsweise die uns in den Kopf gekommen sind. Frei ist ja Mourinho, der aber, finde ich, ja, vom Spielstil einfach nicht zu Bayern passt. Vielleicht auch von der Persönlichkeit her zu schwierig, aber passt einfach nicht von seinem defensiv orientierten Spiel, glaube ich. Wird sich Bayern nicht antun. Flick wäre theoretisch frei. Sein Pressing passt vielleicht auch nicht perfekt zum Kader, gerade weil man jetzt vorne doch einige ältere Spieler hat. Aber Hauptproblem war ja damals anscheinend Hasan und der ist ja jetzt weg. Also, ja, ich würde sagen, unmöglich ist es nicht. Dann kurz erwähnen wollten wir noch, oder ich, Roger Schmidt und Ralf Hasenhüttl. Schmidt ist ja noch bei Benfica, soweit ich weiß, und Hasenhüttl müsste vereinslos sein. Zwei spannende Namen, die ich einfach noch gedacht habe. Alonso, würde ich sagen, ist wahrscheinlicher, dass er entweder bei Leverkusen bleibt oder dass er zu Liverpool geht. Ich würde sagen, die dritte Option wäre da wahrscheinlich erst Bayern. Und dann unser Favorit, der aber vielleicht ein bisschen auch träumerisch ist, wäre Zinedine Zidane. Also klar, erster Gedanke, vielleicht zu groß vom Namen her, spricht kein Deutsch, aber man muss sagen, es ist ein frankophoner Kader, es sind einige Spieler dabei, die Französisch sprechen. Zidane, was will er denn machen? Ich glaube, er hat so ein bisschen geschielt auf den Nationaltrainerposten. Vielleicht tut er das auch immer noch, aber ich wüsste jetzt nicht, dass Deschamps nach der EM aufhören will. Und was will er sonst machen? Also worauf wartet er denn? Auf PSG vielleicht noch? Auch undankbare Aufgabe, glaube ich. Vor allem jetzt, wenn Mbappé im Sommer wahrscheinlich geht. Deshalb, ja, kann ich mir vorstellen. Ich würde es mir natürlich auch wünschen. Falls ihr noch Ideen habt, gerne entweder auf Instagram schreiben oder hier auf Spotify in dem interaktiven Button nochmal reinschreiben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, weil es eine bisschen längere Folge gab, aber auch, glaube ich, einiges zu besprechen. Seid gespannt auf die Folge mit Jan am Mittwoch oder Donnerstag. Ich würde sagen, wahrscheinlich eher Donnerstag. Halt die Ohren steif, macht's gut und dann bis denne.